Ich spreche heute mit Lars Winterberg. Er ist seit September 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Historische Anthropologie, Europäische Ethnologie an der Universität des Saarlandes. Er studierte von 2001 bis 2006 Volkskunde, Psychologie und Germanistik an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Dort war er danach auch mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kulturanthropologie, Volkskunde tätig. Weiterhin arbeitete er als Schriftleiter der Rheinisch-Westfälischen Zeitschrift für Volkskunde. Seine Arbeits- und Interessenschwerpunkte liegen unter anderem im Bereich der politischen sowie Wissensanthropologie und der Nahrungsethnologie. Herr Winterberg, warum haben Sie sich bei Ihrem Studium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn für die Fächerkombination Volkskunde, Psychologie und Germanistik entschieden?
Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Warum habe ich in Bonn angefangen zu studieren? Eigentlich wollte ich Psychologie studieren. Das hatte überall einen relativ hohen NC, also der Diplomstudiengang. Ich bin dann im Nebenfach in Bonn genommen worden und zufälligerweise war Bonn auch mein Wunschort. Das ist wie so oft. Es geht da nicht so sehr darum, ist die Uni besonders gut, ist die Qualität hoch oder irgendwas in dieser Art, sondern vielmehr ist es einigermaßen nah zu meinen persönlichen Netzwerken, zu meiner Heimat. Ich komme aus dem Bergischen Land, also in der Nähe von Köln. Hier waren schon ein, zwei Freunde von mir. Köln kannte ich und Köln war mir eigentlich zu groß, deswegen war Bonn eine tolle Option. Ja, und dann hatte ich halt dieses Nebenfach Psychologie und brauchte halt noch ein Nebenfach früher im Magister und ein Hauptfach. Germanistik kannte ich von der Schule halt Deutsch, dachte ich, das würde passen. Wenn man hier allerdings Germanistik komplett studieren wollte, dann musste man auch den älteren Teil nehmen, also Mediävistik. Darauf hatte ich überhaupt keine Lust und deswegen hatte ich dann mit neuerer deutscher Literatur nur ein Nebenfach. Fehlte mir also noch ein Hauptfach, was natürlich blöd ist. Und dann habe ich so ein bisschen rumgestöbert und bin nachher auf die Volkskunde gestoßen, die halt mit Erzählforschung und Ähnlichem mir eigentlich ganz spannende Themen hatte. Natürlich hatte ich wie ungefähr jeder von diesem Fach noch nie was gehört, wenn man von der Schule kommt. Ich fand es aber erstmal spannend und das war letztlich der totale Glücksgriff, weil Germanistik hat mir eher mein Interesse an Literatur temporär verhagelt. Die Psychologie in Bonn war jetzt nicht gerade optimal für Nebenfächler. Da konnte man primär Vorlesungen besuchen und das war auch teilweise eher abschreckend. Ich habe Freunde, die das im Diplom gemacht haben und die sind eigentlich ganz zufrieden damit, aber fürs Nebenfach war es nicht so ideal. Ja, und die Volkskunde erwies sich wirklich als Glücksgriff, sowohl inhaltlich als auch menschlich. Hier war immer das Prinzip der offenen Türen, was sehr angenehm ist, wenn man erstmal als Abiturient in die große Stadt kommt. Und ja, ich habe mich hier früh sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und hatte wirklich sehr, sehr großes Interesse an den Themen, was dann eben auch dazu geführt hat, dass ich eigentlich so ein Stück weit einen klassischen Werdegang hatte. Also ich war zuerst Tutor, ich war SHK, WHK und dann nachher halt wissenschaftlicher Mitarbeiter und bin dann irgendwann halt mit einem Stipendium hier weggegangen und dann nochmal wiedergekommen. Als plötzlich niemand mehr da war, um Abschlussarbeiten zu betreuen, habe ich mich vom Stipendium nochmal kurz beurlauben lassen und habe dann hier einige Abschlussarbeiten übernommen. Genau, ja, so bin ich hier gelandet und es war immer eine schöne Zeit.
Klingt jedenfalls sehr danach und nach einem sehr interessanten Werdegang. Ich mache jetzt mal den Sprung vom Studium zu, ich sage jetzt mal, Ihrer jetzigen Arbeit. Sie haben ja auch diverse Arbeits- und Interessenschwerpunkte. Gibt es da einen, von dem Sie behaupten würden, der ist besonders gesellschaftlich relevant? Wenn ja, welcher und weswegen?
Naja, ich würde grundsätzlich erstmal sagen, Alltagskultur ist prinzipiell gesellschaftlich relevant, also das, was wir erforschen. Das ist ein Stück weit auch das, was wir immer sagen. Wir müssen in der Zeitung weg von Vermischtes, wo wir oft landen, und hin zu den relevanteren Bereichen, wie jetzt Politisches und Ähnliches. Wichtig ist, dass wir hier Perspektiven übernehmen. Also wir werten nicht, sondern wir wollen nachvollziehen, wie unterschiedlichste Akteure ihr Leben gestalten, ihrem Leben Sinn verleihen. Und das ist per se gesellschaftlich relevant, das nachzuvollziehen. Es gibt ja dieses Narrativ der schönen Künste oder auch brotlosen Kunst. Aber das, was wir hier machen, ist eben nicht netter Zeitvertreib, sondern ist gesellschaftlich wichtig. Wir wollen Gesellschaft ein Stück weit mitgestalten. Wir wollen wissen, wie in einer Gesellschaft mit Migration und Flucht umgegangen wird, mit sozialer Ungleichheit. Oder nehmen wir ein anderes aktuelles Beispiel. Was hat es mit diesem neuen Interesse an Konzepten wie Heimat plötzlich auf sich? Und da ist vielleicht auch die erste Brücke zu dem, was ich im Moment tue. Also am Standort Saarbrücken haben wir halt auch Lehrforschungsprojekte. Da habe ich jetzt in letzter Zeit drei verschiedene gemacht. Das erste, woran ich beteiligt war, ging halt zum Thema Heimat. Und ich hatte ehrlich gesagt zuerst gar keine große Lust so auf das Thema und bin da mehr so reingerutscht. Das Thema lief aber unheimlich gut. Die Studierenden haben auch ein Stück weit gebraucht, um zu merken, was da so alles drin steckt. Letzten Endes haben wir daraus eine Ausstellung gemacht, die dann auch Wanderausstellung wurde, weil so nachgefragt. Also wir waren nachher an drei Standorten und haben hier und da jetzt auch noch weitere Anfragen dafür. Wir haben das ein Stück weit dann sozusagen lokal eingebettet, also vor allem natürlich saarländische Beispiele genommen. Aber wir hatten dann auch Anfragen von politischen Stiftungen und so, die diese, das war eine Plakatausstellung, die das zeigen wollten und die natürlich zeigt, wie hybrid das Konzept Heimat ist, wo es natürlich herkommt, als aus dem Mittelalter stärker noch, also als Rechtsbegriff, der eben eher dann auch Versorgungsansprüche und sowas regelt, bis hin zur Aufladung im 19. Jahrhundert im Rahmen der Romantik, wo letztlich das, was man so langsam verloren glaubte durch Industrialisierung und Urbanisierung, überhöht wurde. Und da haben wir dann auch so unser romantisches Bild von Heimat, was auch oft mit Landschaften, mit Wald und Natur verbunden ist. Und dann eben über die politische Aufladung im Nationalsozialismus bis hin zur Gegenwart, wo Heimat eigentlich erst mit in den 80er Jahren mit den Filmen sozusagen wieder auch in seiner Widersprüchlichkeit deutlich gemacht wurde. Und das haben wir heute auch. Also Menschen, die eben nicht an einem Ort nur zu Hause sind, sondern sozusagen plurale Heimaten haben. Parteien, die das auch im letzten Wahlkampf sehr deutlich genutzt haben, dieses Konzept der Heimat. Also das sind ganz spannende Themen und die muss man letzten Endes auch kulturwissenschaftlich bearbeiten, damit wir unsere Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise aufstellen können. Und ich denke mal, da haben wir einiges zu sagen. Ja, also das war eine Brücke, meine eigene Forschung. Ich arbeite ja an verschiedenen Unis im Moment und habe deswegen auch verschiedene Themen, an denen ich dran bin. Der faire Handel, über den wir vielleicht ja jetzt gleich auch noch sprechen werden, der war natürlich ein Großprojekt, war mein Dissertationsprojekt. Da liegt natürlich die gesellschaftliche Relevanz ganz klar auf der Hand. Also wenn man darüber spricht, dass wir vermeintlich Politik mit dem Einkaufswagen machen, aber dieses Konzept eben auch nochmal zu hinterfragen und zu gucken, was ist denn da eigentlich, was tun wir denn eigentlich. Aber zum Beispiel in Mainz arbeite ich gerade zum Thema Zeugenschaft, was natürlich sehr stark auch im Kontext mit Holocaust-Aufarbeitung verbunden ist, aber da gibt es auch aktuelle Beispiele, die man in den Blick nehmen kann. In Saarbrücken habe ich ein Projekt zu solidarischem Landwirtschaften. Das ist auch ganz spannend, wo es eben um die Frage geht, ob die Art und Weise, wie wir produzieren, distribuieren und konsumieren, eigentlich die Art und Weise ist, die wir uns für unsere Gesellschaft und Zukunft auch wünschen. Und da gibt es eben mit verschiedenen Formen des solidarischen Landwirtschaftens aktuelle Gegenentwürfe. Und am Standort Regensburg, dem ich durch die Dissertation immer noch verbunden bin, bereiten wir gerade ein Projekt vor zur Ethnographie von Fleischkonsum und Fleischproduktion auch, also sozusagen der Wertschöpfungskette ethnografisch zu folgen. Und ich glaube, da ist auch mehr als genug politische Sprengkraft drin in diesem Thema.
Das war sehr vielfältig. Ich greife mir jetzt einfach mal Ihr Forschungsvorhaben zu dem fairen Handel raus. Und wie definieren Sie denn das Konzept fairer Handel? Also was genau ist denn fairer Handel?
Fairer Handel ist natürlich als erstes mal eine alternative Wirtschaftsweise. So würde man das in den Medien zum Beispiel auch lesen. Fairer Handel ist aber genau bei genauerem Hinsehen ein Stimmengewirr. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Akteure, die da sich artikulieren, dazu irgendwas beitragen wollen. Und es gibt dementsprechend auch vielfältige Definitionen. Die sind unter Umständen sehr unterschiedlich, auch die Akteure des fairen Handels im engeren Sinne definieren fairen Handel teilweise sehr unterschiedlich. Es gibt eine allgemein geteilte Definition von fairem Handel, wo es dann darum geht, dass es eine Handelspartnerschaft ist, die auf Dialog und Transparenz und Respekt beruht und ähnliches mehr. Die definiert, dass hier vor allem der globale Norden und der globale Süden sozusagen in eine Partnerschaft eintreten. Das sind aber auch alles Definitionen, die eben auch hinterfragt werden, die brüchig sind und die eben auch von Fairhandelsakteuren teilweise kritisch gesehen werden, weil es gibt natürlich mitten in Europa natürlich genauso soziale Ungleichheit und Möglichkeiten, das durch Handel und alternativen Handel zu verbessern, sodass das vielleicht auch ein Stück weit tradierte Denktraditionen sind, die sozusagen auch überarbeitet werden. Ich persönlich würde sagen, den fairen Handel kann man als eine neue soziale Bewegung verstehen, vor allem auch in seinem historischen Zuschnitt. Also der ist in den 70er und 80er Jahren sozusagen entstanden, hat sich etabliert, hat sich institutionalisiert, hat Netzwerke aufgebaut, auch international. Wir haben aber spätestens seit den 90ern, Mitte der 90er Jahre, einen Zustand, dass sich der faire Handel pluralisiert hat. Das hat vor allem damit zu tun, dass dieses Siegel aufkam. Das kennt eigentlich jeder inzwischen. Und der faire Handel sozusagen in den Massenmarkt eingestiegen ist. Spätestens seit diesem Zeitpunkt musste man die Konzepte des fairen Handels, das, was man damit sagen wollte, auf verschiedene Weise auch nochmal artikulieren, weil man war ja jetzt auch im Mainstream und so musste man das dann sozusagen auch alles nochmal anders verpacken. Und es gibt natürlich auch ganz viele Akteure, die gesagt haben, diese Schritte gehen wir nicht mit. Wir wollen nicht, dass eine Handelskette wie Lidl zum Beispiel sich mit fairem Handel schmückt. Also da gibt es auch ganz viele interne Konflikte. Gerade deshalb würde ich dafür plädieren, fairen Handel als ein Kulturphänomen zu bezeichnen, halt passend auch zu unserer Disziplin. Ich würde betonen, dass es hier ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure gibt, die ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge machen, also Handlungen hervorbringen. Es gibt verschiedene Materialitäten, die eine Rolle spielen. Das sind sowohl Orte des fairen Handels, die manchmal ja auch nur temporär sind. Also ein Weltladen ist stabil, der ist immer da, in den meisten Fällen zumindest. Wenn er nicht gerade zum Beispiel im Kontext einer von Gottesdiensten nur kurzfristig aufgebaut wird. Aber es gibt natürlich auch politische Events und sowas, wo fairer Handel ganz stark eine Rolle spielt. Dann ist das eben sehr kurzfristig ein Ort des fairen Handels. Es gibt diverse Publikationen. Es gibt natürlich die Waren selbst, die eine starke Materialität haben. Es gibt Formationen, also etwa im Bereich der fairen Beschaffung zum Beispiel. Also wenn die öffentliche Hand als Konsument auftritt, da muss sich erst auch ganz, ganz viel entwickeln, damit fairer Handel da überhaupt erst entstehen kann. Da müssen viele einzelne Punkte zusammenkommen, also das, was wir vielleicht auch mit dem Begriff Formationen bezeichnen können. Und so konstituiert sich dann letztlich meines Erachtens ein gesellschaftlicher Möglichkeitsraum. Also ein Feld, in dem man Dinge wahrnehmen, deuten und verarbeiten kann. Das können dann Themen sein wie globale Armut, was ich in meiner Doktorarbeit stärker behandelt habe. Das können aber auch Fragen zur Solidarität sein oder wie wir zu Globalisierung stehen oder wie wir uns Gesellschaft prinzipiell für die Zukunft wünschen. Also durch den fairen Handel wird es möglich, manche Dinge überhaupt erstmal wahrzunehmen, soziale Ungleichheiten zum Beispiel. Man wird natürlich mit Deutungsmustern versehen, man bekommt die über die Waren serviert, über die Produktpalette und deren Aufschriften, aber natürlich auch durch die Kampagnenarbeit. Man kann sich darüber aber natürlich auch seine eigene Meinung bilden und letztlich so diesen moralischen Konflikt in einer sehr reichen Welt zu leben und gleichzeitig aber zu wissen, dass wir im globalen Vergleich natürlich wesentlich besser dargestellt sind als viele, viele Menschen, kann man ein Stück weit damit auch kompensieren. Und insofern denke ich mal, trifft es gesellschaftspolitischer Möglichkeitsraum eigentlich ganz gut.
Sie hatten eben schon diese unterschiedlichen Akteure erwähnt. Als Beispiel, welche Akteure gibt es, die mitunter in einen Konflikt geraten, wenn es um den fairen Handel geht? Und als abschließende Frage.
Mhm. Also ganz grundsätzlich kann man das ja zum Beispiel an einer Stadt auch deutlich machen, wie Bonn nehmen wir jetzt mal. Da sind wichtige traditionelle Akteure natürlich Importorganisationen, die die Waren erstmal beschaffen. Die sitzen jetzt gar nicht in Bonn, zum Beispiel die GEPA, die in Wuppertal ist, oder El Puente, und es gibt noch viele, viele Importeure mehr. Es gibt in Bonn selbst dann aber zum Beispiel den Weltladen, und hier sind sehr engagierte Akteure, die das ganze Thema schon seit vielen Jahren betreuen und ja auf den Weg bringen. Es gibt die lokale Agenda, also ein städtischer Akteur, der natürlich vielfältige Themen auch hier wieder betreut, Nachhaltigkeit im Allgemeinen, Energieaspekte, Klima und so weiter und so fort, aber eben unter anderem auch fairem Handel und da ein wichtiger und starker Akteur ist. Es gibt neuere Pendants zu den Weltläden, wie zum Beispiel Contigo, das ist so eine Kette mit Franchise-Systemen, die eben auch, die vertreiben vor allem Kunsthandwerk. Es gibt aber auch Akteure in Schulen, also zum Beispiel gibt es immer mehr Fairtrade-Schools, es gibt Berufsschulen, die faire Schülercafés haben und da sozusagen natürlich in erster Linie wirtschaftliche Kenntnisse vermitteln wollen über die Praxis, aber dann eben auch mit diesem Zuschnitt des fairen Handels direkt operieren wollen. Es gibt diverse NGOs, die natürlich auch wieder ganz vielfältige Themen bearbeiten, aber ganz oft den fairen Handel, man könnte sagen, wie einen Interdiskurs nutzen, der eben anschlussfähig ist, um eigene Themen auch nochmal populär zu machen, um den Menschen irgendwie Themen wie Armut oder nehmen wir an, irgendwie La Paz-Freunde oder was weiß ich, die dann die auf die Lebensbedingungen in Bolivien aufmerksam machen wollen und dafür aber eben auch das Konzept des fairen Handels nutzen. Also insofern sind es ganz, ganz viele Akteure, die am fairen Handel beteiligt sind. Und wenn Sie jetzt danach fragen, wo sind da die Konflikte, dann ist das, was ich eben mit Lidl zum Beispiel angedeutet habe, es gibt jetzt große Supermarktketten, die ihre Waren in Teilen siegeln lassen. Dann hat man eben diese Ketten, dann hat man mit Transfer die Organisation, die eben das Siegel eingeführt hat, die Fair Trade Labeling Organization, also die Siegelinitiative an sich, die als Akteur auftritt. Es gibt eben die traditionellen Importeure, die das dann auch nicht unbedingt so gut finden immer. Es gibt aber natürlich auch auf lokaler Ebene ganz kleine Akteure, wie zum Beispiel in Bonn-Buschdorf gab es einige Jahre ein Weltlädchen von einer älteren Dame, die das im privaten Wohnzimmer aufgezogen hat und da erstmal sozusagen privat über die GEPA oder den Weltladen Waren bezogen hat, die im Wohnzimmerschrank gehortet hat und da an die Nachbarschaft verkauft hat und damit das Thema total publik gemacht hat in ihrem persönlichen Umfeld und die natürlich, das meinte ich eben mit wahrnehmen, deuten, verarbeiten, die über den fairen Handel überhaupt erstmal ein bestimmtes politisches Bewusstsein auch stärker ausgebaut hat und die natürlich auch nicht mit allen Positionen, seien es jetzt kirchliche Akteure, die das Thema vielleicht gar nicht so spannend oder wichtig fanden oder so in ihrem ganz kleinen lokalen Umfeld sozusagen aushandeln musste. Ja, und insofern Konflikte gibt es da genug, aber es gibt eben auch genug, was getan und gemacht wird und produktiv hervorgebracht wird und sich sowas kulturwissenschaftlich anzuschauen, ist, glaube ich, sehr spannend. Und gesellschaftlich relevant.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Die Zeit ist leider schon rum. Vielleicht oder hoffentlich kann ich Sie demnächst mal wieder für ein Interview begeistern.
Bestimmt. Vielen Dank.